Hi, ich bin Vic.
Und ich bin Toni.
Und gemeinsam fragen wir Deutschland:
Was wählst du eigentlich? Hi ihr Lieben, hier ist Toni. Ich habe heute für euch mein Interview mit Monika Schulz-Stredow von FIDA. Sie stellt sich gleich natürlich auch nochmal selber vor, beziehungsweise was sie und was FIDA überhaupt macht. Das Interview ist heute ein bisschen länger geworden, aber es war einfach super interessant und ich habe ganz viel von ihr über die Geschichte der Frauenquote in Deutschland gelernt. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Zuhören und wie immer, wenn ihr noch Fragen habt, dann lasst uns die gerne auf Instagram zukommen.
Hallo, liebe Antonia, es hat geklappt.
Ja, super, super schön, dass wir heute mal wieder digital zusammenkommen können. Bevor ich jetzt groß anfange, dich vorzustellen, würde ich einfach beten, dass du das vielleicht einfach selber machst.
Das ist wieder typisch junge Frauen, Arbeit verteilen und das gut. Okay, mein Name ist, du hast es ja schon gesagt, Monika Schulz-Stredow. Ich bin Präsidentin von FIDA und FIDA ist ein Verein. Seit 2006 bestehen wir, um mehr Frauen in die Aufsichtsräte und Führungsgremien zu bringen. Ich bin Gründungsmitglied und noch Präsidentin, also habe eine lange Geschichte mit FIDA und wahrscheinlich auch eine lange Geschichte mit den diversen Gesetzen, die es in dem Zusammenhang in den letzten 15 Jahren geschafft haben und die wir gemeinsam auf den Weg gebracht haben. Neben FIDA arbeite ich international. Das war immer ein Schwerpunkt meiner Tätigkeit. Ich arbeite für Österreich, für die nationale Wirtschaftsförderung und verbinde Unternehmen. Und bei FIDA verbinde ich Menschen. Also Netzwerken ist ein wesentlicher Teil auch der Arbeit von FIDA. Macht mir großen Spaß, immer wieder und immer aufs Neue. Und ein großes Netzwerk, und da werden wir wahrscheinlich doch noch ein bisschen drauf eingehen später, ist das Netzwerk der Berliner Erklärung.
Mhm. Genau, da sprechen wir später nochmal drüber. Aber bevor wir damit anfangen, FIDA steht für Frauen in die Aufsichtsräte und ihr seid ja ein Verein. Magst du das noch ein bisschen mehr erklären, was ihr macht?
Also wir sind gegründet worden, oder wir haben uns gegründet, besser nicht worden, sondern wir waren ja aktiv dabei und haben nachts noch das letzte Gründungsmitglied, sind wir dann in der Stadt noch hinterhergefahren für die notwendige Unterschrift. Im November 2006 gegründet worden von Frauen aus diversen Bereichen. Das waren aus der Politikberatung, Rechtsanwältin, und wir hatten vorher im Jahr 2005 hatten die Grünen in Berlin, das ist wirklich der Ursprung, hatten Frauen angerufen, haben gesagt, sie sind, mich hatten sie gefragt, Frau Schulz-Stredow, sie sind aktiv in der Wirtschaft, sie kennen Politik, sie kennen gut Brüssel, sie haben viel hier mit der Berliner Politik zu tun gehabt. Würden sie nicht mitmachen wollen, weil wir brauchen eine Initiative, um mehr Frauen in die Aufsichtsräte der Privatwirtschaft zu bringen. Weil in den öffentlichen Unternehmen in Berlin als Vorbild waren immer der Anteil der Frauen in den Verwaltungsräten, wie es ja bei öffentlichen Unternehmen heißt, und in den Vorständen ein hoher Prozentsatz Frauen. Aber in der Privatwirtschaft, und das ist ja auch die Erkenntnis, die wir mit unseren Women on Board Indizes seit 10 Jahren immer wieder transparent machen, war der Anteil der Frauen in Aufsichtsräten zu der Zeit lag bei, glaube ich, 6%, also ein Nichts. Und dann haben wir uns zusammengefunden und es hat gedauert fast 1,5 Jahre, bis wir dann den Verein gegründet haben. Wir mussten erkennen, dass eine reine Initiative ohne Struktur, was in Deutschland total schwer hat. Und wir hatten anfangs wenig Mitglieder, haben alles natürlich selber bezahlt, selber gemacht und hatten den Aufschwung, wenn man so ein bisschen die Geschichte von FIDA guckt, 2007, da gab es einen Dinner von Deutschen Juristinnenbund in der Deutschen mit über 300 wirklich Frauen aus allen zentralen Bereichen, hohen Positionen. Und die hatten als Keynote-Speaker damals den Vorsitzenden der Deutschen Corporate Governance Codex-Kommission. Und dann hatte Herr Krommel seine Keynote. Und es waren halt die Justizministerin, damals Frau Zypris, es war die Vorsitzende vom Juristinnenbund. Und dann hub er an und das Erste, was er sagte, meine sehr geehrten Damen, gab ja nun keine Herren, ich habe mit meiner Frau und meinen Töchtern überlegt, was ich hier heute sage. Und dann haben die Töchter zu ihm gesagt, Papa, so ungefähr, da musst du durch. Da ging wirklich schon so ein leichtes Raum und einige, glaube ich, sind auch schon da aufgestanden. Aber zumindest die Freude über seine Rede, über ganz wichtige Dinge vom Aufsichtsrat, war sehr geteilt und man sagte, oh wie. Und dann kam wirklich der Schlüsselsatz, wo die Empörung dann auch Formen annahm. Also er sagte, Sie müssen wissen, meine Damen, Aufsichtsratssitzungen sind keine Kaffeekränzchen. Und das so vor Frauen, von, weiß ich nicht, Vorstand von HP.
Ach so. Okay, dann ist es egal.
Also aber wirklich so die Ebene zu zeigen. Und da sind doch einige aufgestanden und gesagt, also bei allem Verständnis für einen netten Rahmen der Deutschen Bank, für eine nette Einladung des Juristinnenbundes, aber das müssen wir uns wirklich nicht antun. Also die Frauen standen draußen und haben gesagt, das kann so nicht weitergehen, wir müssen was tun. Da habe ich gesagt, nein, wir müssen ja gar nichts tun, wir haben viele. Das war das Erste. Und das Zweite war dann die Finanzkrise 2008, 2009. Wo wir alle noch wissen, selbst die Jüngeren so wie du, dass da doch ein Raunen auch durch die Wirtschaft ging, dass viele Banken die männlichen Vorstände die Position ein bisschen fluchtartig verlassen und es auch dann eine Bank gab mit zwei weiblichen Vorsitzenden. Und das ja nicht nur in Island. Und dann, wir wurden gefragt, naja, wären Aufsichtsräte mit mehr Frauen oder Frauen besetzt nicht in diese Krise gerasselt? Und ich habe gesagt, das ist hypothetische Fragen, kann man so nicht beantworten. Mhm. Aber wir gehen davon aus, dass die Diskussionen um die diversen Transaktionsformen von Geldern anders gelaufen wären. Das war wirklich für uns, für FIDA, für die Arbeit von FIDA extrem wichtig. Bis zu dem Zeitpunkt waren wir bei FIDA auch überwiegend der Überzeugung, es muss ohne Quote gehen. Wir können Unternehmen nahebringen, dass sie, also indem sie keine Frauen haben oder ganz wenige Frauen haben, nicht mehr zeitgemäß sind, nicht mehr ein Abbild der Gesellschaft sind, keine innovativen Entwicklungen machen und, und. Und es gab ja seit 2001 die sogenannte freiwillige Selbstverpflichtung. Die war damals unterzeichnet zwischen Gerhard Schröder und den Wirtschaftsverbänden. Und man hatte da einen Ausgangsgerüst bei 75% Männer, 25% Frauen. Und bei den Frauen, und das ist jetzt nicht so besonders nett, wurde doch gemunkelt, dass man da sogar um die 25% Frauenanteile dazu sichern, auch die Empfangssekretärin dazu gezählt hat. Diese 75-25 Balance hat sich in den Jahren bis 2008, das waren ja immerhin schon 7 Jahre, maximal um einen Punkt nach oben oder unten verschoben. Also es tat sich nichts. 2008 hatten wir eine Runde und da hatte ich dann die anwesenden Frauen, das waren 40, würde ich sagen, gefragt, ob sie in ganz kurzen Worten sagen könnten, wo sie die Erfahrung der gläsernen Decke gemacht haben. Das war ja früher immer, Frauen kommen an die gläserne Decke und kommen nicht weiter und Männer ziehen an ihnen vorbei ohne Probleme. Und für die ersten Rednerinnen oder war das wirklich schwierig, um das in der Öffentlichkeit, das war ja zwar geschlossener Raum, aber doch eine Form von Öffentlichkeit, das mal auszusprechen, was sie eigentlich immer auch gefühlt haben. Weil viele haben gedacht, das passiert ja nur mir. Also war wirklich am Schluss, war sehr befreiend für die Frauen, das mal zu äußern. Und viele haben so im Laufe dieses Abends das auch erstmal für sich formuliert, wo ihre Begrenzungen waren. Häufig, wenn sie auch aus dem Ausland zurückkamen, dass der Stellenkegel sich so verändert hat, dass sie nicht gesehen worden waren oder. Und dann haben wir gesagt, okay, was können wir tun? Was können wir als FIDA, unsere Formulierung, die wir schon hatten, mehr Frauen in die Aufsichtsräte, wie können wir dieser Forderung Nachdruck verleihen und haben damals gesagt, okay, dann muss es die Quote sein. Die Quote ist das Mittel oder das Instrument, was die höchste Wirkung hat. Es muss gesetzlich verankert sein. Und das war so der Beginn der Überlegung, wo gucken wir auch, wo finden wir Verbündete. Wir hatten anfangs 25% genommen, weil wenn du unser Logo siehst oder unser Logo...
Ist so ein Viertel ausgeschnitten.
Ausgeschnitten, das war aber wirklich Zufall. Aber dieses Viertel, zumindest dieses Viertel mit 25%, hast du ja auch in einem Unternehmen, hast du zumindest ein Mitspracherecht und bist nicht da nur ein Statthalter. Also das war der Ansatz. Dann wuchsen wir und 2010 haben wir gesagt, wir machen eine Petition. Wir machen eine Petition, das kann man beim Bundestag, musste man das beantragen, sehr umständlich. Und 2010 war die erste große Diskussion, wollen wir eigentlich unsere Daten jedem zur Verfügung stellen? Ne? So Facebook und fing da an. Wie viel Daten geben wir weiter und wer kann mit meinen Daten was anfangen? Und dann war das total schwierig, sich in diesen Petitionsrahmen reinzugehen. Dann haben uns ganz viele Frauen so ungefähr ihre Daten geschickt und wir sollten die mal eintragen. Da habe ich gesagt, das kann ja nicht sein, dass wir jetzt hier irgendwie so ein Datenerfassungsbüro werden. Und dann hat meine Vizepräsidentin Jutta von Falkenhausen ein Gespräch mit Ecken Dillegüs von den Grünen und kommt wieder, das war so im Juni 2010. Und dann hat sie gesagt, Moni, sollen wir nicht jetzt mal näher was mit der Politik machen, weil wir sind ja überparteilich. Ja, habe ich gesagt, finde ich wunderbar. Und dann haben sich wirklich 6 Frauen aus allen damals im Parlament vertretenen Parteien gefunden. Und wir haben mit 6 Frauenverbänden, die alle das Thema Frauen in Führung irgendwo entweder als einen Teilaspekt hatten oder wie der Deutsche Juristinnenbund das juristisch sehr gut betrachtet hat, plus der 6 Parlamentarierinnen, haben sich zusammengesetzt, haben gesagt, wir arbeiten gemeinsam daran, dass auch Gesetze, die von der Opposition eingebracht werden, gerade zum Thema Frauen in Führung, nicht an der Regierungsbank immer schon im Vorfeld wirklich abgeschmettert werden, weil das war der Fall. Und das hat im Bundestag so viel Unruhe ausgelöst, weil die alle gesagt haben, was wollen diese Frauen da, diese Berliner Erklärung, warum sind wir nicht dabei? Und das Spannende war, bei den Frauen der Parteien waren 2 Frauen, die schon sicher für sie eigentlich gesichert waren, dass sie bei der nächsten Wahl nicht mehr antreten würden. Von daher waren die natürlich viel freier. Und das war total wichtig für uns, weil die dadurch freier waren. Das heißt, die Frauen haben wirklich in ihren Fraktionen die Stimmen zusammengebracht und haben relativ viel für Unruhe gesorgt. Und uns ist es dann gelungen, wir haben einen gemeinsamen Forderungen aufgestellt und dann haben wir uns darauf verständigt und meist solche Forderungen vieler Einrichtungen ist immer ein Kompromiss. Wir haben uns dann auf 30% Frauen in Aufsichtsratsgremien verständigt und einige haben gesagt, wir wollen viel mehr. Klar, die Linken waren da immer sehr viel weiter, die Grünen waren da moderat, andere CDU hat gesagt, ob wir das überhaupt fordern können, aber wir machen mit. Also das war wirklich das vereinte Zusammenstehen von Frauenverbänden und bei FIDA ist es ja nun total klar, wir haben unser Programm im Namen, ne? Frauen in die Aufsichtsräte.
Klar.
Und haben es dann geschafft, weil 2012 kam ein Gesetz von Brandenburg und Hamburg erst in den Rat. Und bei diesem Gesetzesentwurf mussten Saarland damals und Sachsen-Anhalt zustimmen, weil es waren die beiden CDU-Vertreterinnen, das war Kramp-Karrenbauer und Hasselhoff. Die hatten beide große Koalitionen in den Ländern, also mit der SPD. Und da haben die SPD ihnen gesagt, ihr geht dahin reden, aber kommt nicht zurück und lehnt da irgendwas ab. Also hat die CDU-Seite einen Gesetzesentwurf im Bundesrat mit durchgebracht. Du kannst dir vorstellen, das hat nicht gerade nur Freude in unserer großen Partei.
Klar.
Dann sollte das Gesetz oder Entwurf in den Bundestag. Im Dezember ist verschoben worden bis Frühjahr 2013, April. Wir hatten eine Woche, ein paar Tage vor diesem Termin im Bundestag, hatten wir wieder eine Runde. Wir hatten viel Gespräche, auch mit Journalisten, Hintergrundgespräche. Und es lief wirklich, es ging nichts nach draußen. Wir haben, das war wunderbar, unsere parlamentarischen Kolleginnen und wir haben großartig zusammengearbeitet, aber es war allen nicht draußen nicht so klar, was wir alles bewegen wollten. Und dann war dieses Hintergrundgespräch und wir kannten ja schon die Wahlprogramme der verschiedenen Parteien. Und im CDU-Wahlprogramm stand, glaube ich, in einer Fußnote jetzt mal, flexible Quote. Das Wort feste Quote im CDU-Wahlprogramm nicht verankert und nicht vorgesehen. Und da haben die einzelnen Parteien oder die Vertreterinnen der Parteien bei diesem Hintergrundgespräch gesagt, ob sie ihre Truppen so ungefähr zusammen haben. Und alle waren der Meinung, sie hätten sie zusammen. Also würde man das Gesetz mit den Vertreterinnen und Vertretern aus den Parteien durchbringen, weil du bist ja eigentlich als Abgeordnete oder Abgeordneter nur deinem Gewissen gegenüber verantwortlich.
Ja,
nicht immer genau. Ist, weil die Fraktion ist ja manchmal das größere Gewissen, zumindest verhält sie sich so, aber eigentlich bist du nur deinem Gewissen. Also, es wurde durchgezählt, es wurde, sagen wir, beruhigt, das schaffen wir am 18. April. Und dann kam wirklich eine Stunde später ein Anruf aus einem Ministerium bei mir an und so ungefähr die CDU hat einen Kompromiss gefunden. Das hieß, die CDU hat in ihr Wahlprogramm aufgenommen, ab 2020 30% Frauen. Und deswegen konnten die CDU-Frauen dem Gesetz im Jahre 2003, April 2013 nicht mehr zustimmen. Weil die ja in ihrem Wahlprogramm quasi eine Aussage jetzt auf einmal für eine Quote hatten. Mhm. Und das war wirklich, das war schon ziemlich schwierig, weil die CDU musste das ja dann in dem Bundestag auch vertreten und die Vertreterin, die hat echt Mühe gehabt, dass sie nicht von den anderen so gesehen wurde, als wenn sie, sagen wir, das Versprechen, wir schaffen was gemeinsam, untergraben hätte oder. Aber das war, wenn die CDU auf Druck eigentlich der Angst vor einer Entscheidung, dass die eigene Partei einen Gesetzesentwurf, der im Grunde eine Quote vorsieht und eingereicht wurde von SPD und Grüne, mittragen müsste, wenn sie in ihr Wahlprogramm nicht die 30% aufgenommen hätte, wäre aus unserer aller geeinter Sicht, die wir das damals ja auch besprochen haben, in den Koalitionsvertrag, der dann ja im November, da war ja die Wahl und SPD und CDU haben ja sich hingesetzt, wäre in den Koalitionsvertrag nie, sagen wir, das Grundgerüst für das erste Führungspositionengesetz eingeflossen. Also von daher ist es immer so eine Vermischung auch von FIDE und Berliner Erklärung. Was machen wir auch gemeinsam? Und natürlich ist es für FIDE, die das als Hauptthema hat, ein total wichtiger Aspekt, die gemeinsame Zusammenarbeit mit der Politik, aber mit allen Parteien, bis auf wirklich die Partei, die damals noch nicht im Bundestag vertreten war. Und weil wir müssen ja auch schauen, dass wir mit den Zahlen, die wir durch unseren beiden Indizes, einmal den Women on Board Index, den wir seit 2010 ja auflegen und wir gucken seitdem ja genau hin, was machen die 160 Unternehmen, die börsennotiert sind oder im DAX notiert sind, wie viele Frauen im Aufsichtsrat, wie viele Frauen im in Vorständen, wie viele Frauen in den Ausschüssen. Und als das zweite oder das erste Führpunkt dann ja 2015 rauskam, oder dann haben wir die Säulen kennengelernt, wir haben die feste Größe und feste Quote für ungefähr 105 Aufsichtsräte, was ein Nichts ist. Deswegen, wenn es immer heißt, die Quote gilt und die Quote wird, dann sage ich immer, hallo, 105 Unternehmen, mehr nicht in Deutschland. Dann haben wir die zweite Säule, die Zielgrößen, wo alle ganz viel Hoffnung drauf gesetzt hätten, dass die Unternehmen, das war ja nochmal so eine Handreichung, nochmal Freiwilligkeit, gelebte Freiwilligkeit, dass Unternehmen das begreifen würden, dass sie jetzt was tun müssen. Aber wir haben ja gesehen, und das ist ja eigentlich auch der Sockel oder die Grundlage gewesen für das Führungspositionengesetz, was jetzt gerade durch den Bundesrat ja beschlossen wurde, dass die Unternehmen, da es keine Sanktionen bei der Nichteinhaltung von Zielgrößen gab, dass sogar im letzten Jahr von diesen, wir gucken jetzt nicht nur nach den 160 im DAX notierten, sondern eben auch nochmal 25, 26, das variiert immer ein bisschen, Unternehmen auch börsennotiert sind, weil nicht nur im DAX bisher börsennotiert, sondern die börsennotiert sind und voll mitbestimmt, das heißt mehr als 2000 Beschäftigte haben. Deswegen haben wir immer jetzt die Zahl 185, 188 und von diesen 100, sagen wir 185, haben wir im letzten Jahr 75 Unternehmen keine Frau im Vorstand gehabt und die Zielgröße null angegeben.
Wow.
Und das ist so immer wieder, wenn man den Bogen so spannt, warum, wo kommt das neue FIPO-Gesetz, wo kommt die Grundlage her, würde ich sagen, eben aus der Erkenntnis, dass das Gesetz 2015, das war wirklich ein Meilenstein. Das war das erste Mal das Wort Quote verankert in deutschen Gesetzen für den Aufsichtsrat und nicht nur für die Privatwirtschaft, auch für die öffentlichen Unternehmen, für die Bundesunternehmen immer nur. Das ist ja das Thema. Das gilt nur für die Bundesebene, nie für die Länder. Und wir schauen ja mit unserem zweiten Index, dem Public WOP, genau hin. Da gucken wir uns alle Bundesbeteiligungen an und gucken uns aus allen Bundesländern die 10 größten Länderbeteiligungen an. Und da sieht man sehr große Unterschiede. Da steht Berlin immer noch großartig da, immer noch führend. Aber wenn man sich Sachsen und Bayern anguckt und gerade wenn man unseren bayerischen Ministerpräsidenten sieht, der im letzten Jahr relativ wichtig war, dass der Gesetzesentwurf da weitergekommen ist, aber in den eigenen großen Unternehmen könnte da auch in Bayern noch eine Menge passieren.
Okay, ja, du hast jetzt wirklich schon viel erzählt. Du hast natürlich vor allem schon ganz viele verschiedene Punkte so ein bisschen angeschnitten, würde ich sagen. Es kann sein, dass ich jetzt natürlich noch ein paar Fragen doppeln, aber nur damit ich das nachher nochmal ordentlich zusammenschneiden kann und unsere Hörer nachher wirklich, wirklich verstehen, was ihr macht und warum das wichtig ist, würde ich noch mal vorne ganz kurz anfangen. Also ihr setzt euch ein für Frauen in den Aufsichtsräten, das sind ja Führungspositionen. Aber unsere Zielgruppe sind ja junge Wählende, junge und Erstwählende in Deutschland. Wieso ist das für die wichtig? Also welche Effekte kann es auch für junge Frauen und auch junge Männer und alle jungen Deutsche eigentlich haben, wenn mehr Frauen in den Aufsichtsräten sind?
Ich glaube, das Wichtige dabei ist, dass die Zahlen kennen wir alle, 50%, wir haben sogar 51% Frauen an der Bevölkerung, Hochschulabschluss ist 50-50 und dann guckst du dir die Vorstände an, da sind dann jetzt nach vielen Jahren 13% Frauen und du guckst die Aufsichtsräte an, die ich ja beschrieben habe, welche Gruppe wir genau hinschauen und immer monitoren, da sind es dann 34%. Das heißt, die anderen Prozentsätze werden weiterhin von Männern oder von Bastionen, von gut durchstrukturierten Männergruppierungen gehalten. Und wie will ich dann, wenn ich eine junge Frau bin, jetzt gehe ich wirklich mal als junge Frau, wenn ich sage, ich möchte gerne da oben auch hin, weil ich habe die Energie, ich habe für meinen Karriereweg eine grobe Richtung und ich sehe oben keine Frau. Wie soll ich dann eigentlich ermuntert werden zu sagen, was, sagen wir, die da oben geschafft hat oder eine Tina Müller oder eine Nikuta oder eine Janina Kugel. Das sind doch die Frauen, wo sie sagen, wenn Janina Kugel das schafft, wenn eine Nikuta das schafft, mit 5 Kindern die BVG zu leiten und mit 5 Kindern die Deutsche Bahn auf die Schiene zu bringen oder whatever, dann traue ich mir das auch zu. Wenn du dann nur Männer siehst und nur auch mit den männlichen Strukturen, mit den Mustern, den Führungsmustern, wie willst du jungen Frauen oder wie soll ich jungen Frauen erklären, es lohnt sich, sich dafür auch einzusetzen. Und der zweite Punkt ist, und das hatte ich eben schon erklärt mit dem Thema oder versucht, wie wichtig das ist, die Verankerung auch mit der Politik. Wenn ich nur einmal wählen gehe und sage, okay, ich gucke mir diese lange Liste der Leute, die kenne ich eh alle nicht, habe ja eh keinen Einfluss nachher, also wähle ich die Partei, die meine Eltern gewählt haben oder wähle das Konträre und gucke, wer könnte da aus auf der Zweitstimme und bin dann aber nachher 4 Jahre mehr oder minder frustriert, weil in der Politik, die ich ja mitgewählt habe, nie das passiert, was wo ich glaube, was wichtig und richtig ist. Also habe ich doch für mich auch die Verpflichtung, auch als Jungwählerin und Erstwählerin und Erstwähler, mir die Fragen anzugucken, die für mich wichtig sind. Ist es Klima, Gleichberechtigung? Ist es, welches Thema auch immer beschäftigt mich hauptsächlich und welches Thema will ich auch in der Politik behandelt sehen? Deswegen machen wir Wahlsynopsen. Wahlsynopsen natürlich zu dem Thema Gleichstellung von Mann und Frau. Wahlsynopsen zu dem Thema Entgelttransparenz. Zahlen die Firmen oder warum bekomme ich weniger Geld als Frau im Vergleich zum Mann? Wie ist das gesetzlich geregelt? Und. Wir gehen wirklich alle Themen, die sagen wir, Frauen und Gleichstellung betreffen, in den Wahlprogrammen durch und erstellen die Wahlsynopsen und schicken die Wochen entsprechend vorher an alle unsere Mitglieder, stellen die in Social Media ein und sagen, bitte schaut euch die Themen an. Wir stehen nur für diese Themen, aber schaut euch an, wie die einzelnen Parteien mit diesen Themen umgehen. Weil sie werden nachher nicht so viel weiter sich davon wegbewegen. Und deswegen war eben dieser dieser Ausflug zu 2013 so wichtig, dass die CDU in ihr Wahlprogramm auch eine Quote für Frauen aufgenommen hat, weil sie nachher sonst gesagt hätten, unsere Wähler haben uns gewählt, weil wir keine Quote haben und jetzt können wir bitte nicht sagen, um der Koalition zu wählen, das alles aufnehmen. Also und es machen ja viele Wahlsynopsen und das ist ja großartig, dass die Wahlprogramme, die ja schon teils lange Ausführungen sind, wo man auch denkt, es hätte auch alles was kürzer sein können. Es gibt ja dann die lesbare Form und die Kurzform. Mhm. Aber ich finde, die Kurzform darf sich nicht nur darauf beschränken, Name und ein Kreuz. Also das, die Verpflichtung, finde ich, haben alle, die auch wählen gehen, dass sie sich informieren, wen sie wählen. Und das finde ich total wichtig und sehr hilfreich, um auch dann zu sagen, wo wähle ich, wenn ich jetzt Jungwählerin bin, habe ich doch wahrscheinlich vor, im ganz normalen Verlauf meiner Karriere auch einen Partnerin oder einen Partner zu finden und Kinder zu haben und zu schauen, wie kann ich das alles vereinen und vereinbaren, dass ich nicht nachher auf der Strecke bleibe. Was tun auch die einzelnen Parteien genau für diese Themen? Und ich glaube, dieses Bewusstsein, das ist sehr viel stärker geworden und wird natürlich auch befördert durch Social Media. Das gab es ja vor 10 Jahren oder 15 Jahren überhaupt nicht. Wenn man sieht, was da alles an Informationen, zwar nicht immer in der Form, wo man das trennen kann, aber was an Informationen heute zur Verfügung stehen und verbreitet wird, finde ich die Verpflichtung von Jungwählern und Erstwählern weitaus höher und das Angebot, sich zu informieren, ist weitaus klarer. Und dafür ist es total wichtig, auch für uns zu sagen, wofür wir stehen und warum ich es für wichtig halte, dass junge Frauen sich mit dem Thema Frauen in Führung und auch junge Männer mit dem Thema Frauen in Führung auch befassen müssen, weil wir sind im Grunde genommen, werden sie Vorreiterinnen sein in bestimmten Bereichen oder eben sagen, da fehlt wirklich noch so viel. Der Kampf in dem Unternehmen, den sollte ich mir nicht antun.
Super, super spannend. Du hast ja auch jetzt schon so ein bisschen die Frage geantwortet, die ich danach gestellt hätte, und zwar, wieso das Thema Frauen in Führungspositionen überhaupt politisch ist. Das war vielleicht nicht immer politisch, aber es klingt so, als wäre es einfach politisch geworden. Und die Parteien haben sich das so ein bisschen auch selber zu verdanken.
Ja, ich glaube, die Parteien haben das lange übersehen. Ne? Man allein im Adressieren. Und auch heute hast du es noch, selbst wenn du bei den Bundesparteien teilweise ja, sagen wir, umfangreiche Programmaspekte hast. Und das finde ich mal die größte Antwort, die mich eigentlich aber sehr stört, ist immer, Gleichberechtigung ist eine Querschnittaufgabe. Das stimmt, aber wenn ich den Querschnitt immer nur als Querschnitt mitdenke und nie erst auch richtig formuliere, finde ich, dass dann geht das so unter. Das ist so, wir werden überall mitgedacht, aber ich möchte nicht mitgedacht werden, sondern ich möchte wirklich explizit, möchte ich sehen, was die Parteien tun. Und wenn du dann manchmal schaust in die Bundesprogramme und gehst dann in, wir haben ja dieses Jahr wirklich einen Spiegel von Wahlszenarien, das hatten wir ja noch nie, dass wir 6 Landtagsparteien, Landtagswahlen und Bund und wir sogar auch Kommunalwahlen noch haben, was gar keiner so richtig beachtet. Aber dass man auch gucken kann, was fordern die Parteien auf der Bundesebene und was fordern dann die entsprechenden Parteien auf der Landesebene. Und da ist häufig von dem ganzen Thema Gleichstellung und Digitalisierung und nur noch ganz wenig übrig. Und deswegen sage ich immer, guckt bitte auch auf eure Landesebene und nicht nur auf den Bund, weil bei im Land seid ihr viel näher dran. Und ich glaube, dass es politischer wird, ist dem zuzuschreiben, dass viel bewusst wird, wie wichtig Frauen auch als Wählergruppe sind. Ich meine, selbst die FDP, die ja da eine hohe Mangelerscheinung aufweist, weiß um das Drama, dass wenn sie nichts für Frauen tun in ihren Programmen und es immer nur ein Vertreter oder maximal 2 Vertreter und dann als Staffage dann vielleicht manchmal noch 2 Frauen gesehen werden, dass das nicht so ein Abbild ist, wo Frauen sagen, da will ich dringend auch hin. Oder das ist dringend die Partei, die vielleicht sogar wirtschaftlich die besten Vorschläge hat. Aber ohne, wenn du keine Frauen siehst, glaube das Bild oder die Bilder, und das ist der Punkt, die Bilder prägen enorm. Mhm. Und ich glaube, das Bild haben alle vor Augen bei. Im Jahr 2018 hatten wir erst die neue Regierung und im April 2018 hatten wir, ich glaube, das 10. Fidesz-Forum. Und da war gerade eine Woche vorher das Bild aufgepoppt von Seehofer und seiner Herrenriege. Und das ist ja wirklich viel kolportiert worden. Und dass die, die das Bild gestellt haben, dass denen nicht klar war, wenn ein Ministerium nur im Jahre 2018 als Staatssekretäre nur Männer abbildet, dass das wirklich zu einem, nicht Aufschrei, aber so viel Häme führt und so viel Widerstand führt, dass das versteht eigentlich kein Nee und keiner, die mit dem Thema sich befasst. Dass das ein Ministerium oder sagen wir die Leute, die Agenturen, die Ministerien auch beraten, denen das nicht klar ist, dass das heute nicht mehr zeitgemäß ist. Also da hilft wirklich Social Media enorm viel und es sind Bilder und die Bilder müssen stimmen.
Ja, super, super spannend. Genau, du hast ja jetzt auch schon die Wahl angeschnitten, auch die kommenden Wahlprogramme. Du hast schon ein bisschen erzählt, dass ihr diese Wahlsynopsen macht. Und vorhin hast du auch schon angeschnitten, dass ihr zusammen in einem Zusammenschluss arbeitet an der sogenannten Berliner Erklärung. Mhm. Vielleicht magst du nochmal sagen, da habt ihr jetzt auch Forderungen für die neue Bundestagswahl erstellt. Welche sind das für die kommende Bundestagswahl? Und wie wählt man die aus? Also wie sagt man, das sind jetzt unsere vier Sachen, die dieses Jahr besonders wichtig sind und bei uns Priorität kriegen?
Ich hatte ja gesagt, wo die Berliner Erklärung herkam. Die kam aus dem Zusammenschluss sechs Parlamentariern, sechs Parteien. Das war 2013. Da konnten ja die Parlamentarier nicht mitgehen zu den Spitzenkandidaten. Auch damals hatten wir ja schon Forderungen und die gingen hauptsächlich natürlich um das Thema mehr Frauen in Führung, aber auch schon, der zweite Punkt war auch immer schon Entgelttransparenz und. Dann haben wir 2017, habe ich mit mehreren zusammengesetzt und gesagt, wir müssen die Berliner Erklärung, die bis dahin zwar existierte und wir hatten auch noch eine Webseite und es gab zwischendurch unter Fairpay auch einen Berliner Erklärungsversuch, das wieder zu bündeln. Das ist aber nicht so gelungen, weil du musst dann auch wirklich schon eine ganz klare Vorstellung haben, was willst du von der Wahl und du darfst nicht eindimensional sein und deswegen war das total wichtig, dass wir gesagt haben, okay, wir gucken uns unsere alten Forderungen an, gucken, was ist 2017 für die nächste Wahl, was steht da an Themen an, die 2013 noch nicht in der Form diskutiert wurden und wen wollen wir eigentlich in der Berliner Erklärung jetzt bündeln? Weil von den, ich hatte ja gesagt, die Parlamentarierinnen waren 2017, waren nicht so viel Exponierte da, die sich für die Themen so deutlich eingesetzt hatten wie 2010, 2011, weil das war für die in ihren eigenen Parteien auch ein Spießrutenlauf. Das muss man einfach sehen. Die waren nicht nur geliebt, aber zwei haben ja gesagt, sie stehen nicht mehr zur Verfügung und hatten dadurch auch einen anderen inneren Freiraum. Also haben wir gesagt, wenn es nicht mit Parlamentariern geht, müssen wir aber um sechs Frauenverbände ist zwar nett, aber sechs Frauenverbände bringen es ja auch nicht. Dann gab es noch eine etwas andere Gruppierung, wo wir auch ziemlich aktiv waren. Das waren die Spitzenfrauen, nämlich die hatten wir 2013 ja alle mitgenommen zu den Gesprächen mit den Spitzenkandidaten und haben aus dieser, sagen wir, Kombination den Frauenverbänden aus der Berliner Erklärung plus den Frauenverbänden in den Spitzenfrauen, die waren teils identisch, haben wir 17 Verbände oder Vereine und Verbände zusammengeführt als Initiatorin für die nächste Runde der Berliner Erklärung. Und da waren die drei Hauptthemen, waren wieder mehr Frauen in Führung. Da war das zweite Thema Entgelttransparenz. Und das dritte Thema war im Grunde genommen bundesweite Gleichstellungspolitik. Und unsere Forderung war ein Bundesinstitut für Gleichstellung und ein Aktionsplan. Jetzt mal als ganz grobe Forderung, waren damit alle Spitzenkandidaten, haben dann 2019 zur Halbzeit, war ja relativ schnell, anderthalb Jahre später, also November und Dezember 2019, haben wir dann unsere Forderungen genommen, den Koalitionsvertrag angeguckt, was ist von unseren Forderungen im Koalitionsvertrag aufgenommen worden und wie steht es mit der Umsetzung der im Koalitionsvertrag festgehaltenen diversen Maßnahmen und haben die mit den Parteivorsitzenden oder Fraktionsvorsitzenden, das war unterschiedlich, dann diskutiert Und viele haben gesagt, ja, wir haben das noch nicht erreicht. Es war natürlich die Idee der Bundesstiftung Gleichstellung war auf dem Plan. Es gab eine Gleichstellungsstrategie, die ja verabschiedet worden war. Und es gab 2019 schon dieses Grundgerüst, dass besonders die SPD regierten, also nicht regierten, sondern Ministerien, und das war damals Frau Giffey und Frau Lambrecht, gesagt haben, das, was im Koalitionsvertrag zum Thema, sagen wir, Verankerung zum Führungspositionengesetz steht, das reicht uns nicht. Da stand nämlich nur drin, dass die Unternehmen die Zielgrößen mal richtig begründen sollten und transparent machen, aber nicht mehr, weil da kamen dann eben unsere Zahlen und andere haben ja ähnliche Zahlen gebracht mit den wirklich erschreckenden Nullen bei den Zielgrößen. Und das war der Anlass gewesen, dass dieses Führungspositionengesetz 2 im Grunde im groben Rahmen schon umrissen war. Und das war schon im Dezember 2019, weil da ist Frau Lambrecht schon etwas an die Presse gegangen, Anfang Dezember, und hat gesagt, wir werden das machen. Der Aufschrei war in der Wirtschaft natürlich wieder groß, weil da zum ersten Mal das Thema Frauen oder verpflichtende Vorgaben für Frauen in Vorständen kam. Wir werden häufig gefragt, warum wir uns auf die Aufsichtsräte konzentrieren. Weil das ist ja so weit abgehoben und für junge Frauen bis im Aufsichtsrat legst du wahrscheinlich einen längeren Lebensweg zurück, obwohl ganz junge Frauen im Aufsichtsrat, denk an Franzi Kühne und, die ja dann auch gehypt und überall rumgezeigt wurden, ne, die jungen Frauen im Aufsichtsrat. Und ich glaube, da als Franzi Kühne anfing, war die auch nicht positiv auf die Quote zu sprechen und hat, aber mittlerweile sagt sie auch, es geht nichts an der Quote vorbei, wir haben kein anderes Instrument, hätte man einen anderen Namen dafür, würde es die gleiche Wirkung haben, aber man wird sich nicht so an dem Namen abarbeiten. Und das war genau der Punkt, warum bei der Vorstandsquote im neuen FIPO-Gesetz, das heißt ja nicht Quote, sondern Mindestbeteiligungsgebot. Ja, weil dann umgehst du den Bereich und dann nochmal warum wir die Aufsichtsräte uns für die Aufsichtsräte entschieden haben. Veränderung kommt nur von oben. Wer entscheidet über eine Struktur oder die Zusammensetzung eines Vorstandes? Nicht der Vorstand selber, sondern der Aufsichtsrat. Also musst du wirklich ganz oben rein, um da die Veränderung zu bewirken, in der Hoffnung, dass dann die Veränderung auch ins Unternehmen reinkaskadiert. Das ist in der Form aber nicht nur in Deutschland nicht so ohne Druck umgesetzt worden, sondern auch in anderen Ländern nicht, weil es gab schon dann die Vorgaben für diese Vorstände, ich habe ja gesagt, die 105, aber wir haben ja ein Vielfaches an Aufsichtsräten, die das eigentlich auch umsetzen könnten. Und dann haben die Zahlen erfüllt, die 30%. Dann hat diese Kodexkommission, die ja von Herrn Kromme geleitet wurde und die nachher von Herrn Müller geleitet wurde, dem ehemaligen Vorstand der Commerzbank und Aufsichtsrat der Commerzbank, die hat 2010 dann auch gesagt, wir empfehlen den Aufsichtsräten dieser börsennotierten Unternehmen, dass sie auf mehr Internationalität und mehr Frauen achten. Und dann haben viele gesagt, wunderbar, dann machen wir eine internationale Frau, dann haben wir schon zwei Forderungen einer Person erfüllt. Also, da sind ja die Unternehmen auch wirklich erfindungsreich und schnell. Und was wir natürlich zurückgespiegelt bekommen haben, und das war häufig auch so ungefähr, das Unternehmen gesagt hat, jetzt haben wir die Zahlen erfüllt, Mädels, und jetzt gibt mal ein bisschen Ruhe. Und jetzt haben wir die 30% und jetzt ist es auch gut. Und es war eben, hatten wir nicht alle so das Gefühl, dass die Veränderung, die ja eigentlich damit verbunden war, es geht ja gar nicht um die Quote, sondern um Veränderung der Zusammensetzung, der Mentalität, der Diskussion, der Unternehmenskultur, whatever alles zu ändern ist, das ist nicht in dem Maße eingetreten. Und deswegen war es dann so, ja, schon eine Signalwirkung so entscheidend, dass es hieß, okay, die Aufsichtsräte, da können wir irgendwann die Anzahl erhöhen oder was auch immer ausweiten, andere weitere Gruppen von Unternehmen, die dann unter die Quote fallen oder den Prozentsatz erhöhen. Aber die Vorstände, solange die nur mit Zielgrößen ihre Zahlen festlegen, müssen es nicht tun, kommen wir da nicht weiter. Und das war wirklich auch der Grund zu sagen, wir brauchen diese Mindestbeteiligung für die Vorstände, um ins Unternehmen reinzukommen. Und wir haben ja nicht nur die Vorgabe für die Vorstände, sondern eigentlich müssen die Unternehmen ja auch die erste und zweite Management-Ebene unter den Vorständen, ne, müssen die Zielgrößen festlegen, müssen sehr viel transparenter sein. Und diese beiden Ebenen, die muss eigentlich für jedes Unternehmen, sind die relevant, weil das sind die Pipelines. Und da können unsere jungen Frauen und die jungen Wählerinnen und auch die jungen Wähler, das können sie, glaube ich, als Ziel für sich auch sehen, dass man sagt, okay, ich muss nicht zwingend in den Vorstand, ich muss nicht zwingend in den Aufsichtsrat, aber in diese Ebene, da möchte ich schon gerne im Verlauf meiner Karriere rein. Und deswegen kommt von oben und von unten, Druck von unten. Aber die entscheidenden Veränderungen werden leider immer von oben getroffen.
Jetzt mal nur auf diese Aussage sozusagen bezogen. Ist es dann trotzdem wichtig, dass wir wählen?
Ja, klar. Und zum Beispiel zu wählen, jetzt mal ganz simpel, dieses neue Führungsposition 2-Gesetz hat ja nur bei den privaten Unternehmen nur eine Vorgabe gemacht jetzt für die Vorstände. Es muss jetzt von diesen 188 börsennotierten Unternehmen unterliegen 105 der Aufsichtsratsquote. Von diesen 105, da guckt man jetzt hin, wie viele der Unternehmen, die unter die Aufsichtsratsquote fallen, die anderen kannst du ja nicht nehmen, haben mehr als 3 Vorstände. Das sind, glaube ich, 66. Und dann wird geguckt, von diesen 66 haben eben keine Frau und das sind dann 24. Das heißt, wir haben jetzt ein Gesetz für 24 Frauen. Aber wir haben ein Gesetz mit einer Signalwirkung. Und wir haben ein Gesetz, wo wir sagen, in der nächsten Wahlperiode oder in der nächsten Koalition wollen wir, dass wir auch viel mehr Frauen in den Aufsichtsräten wieder haben und nicht nur für 105 Unternehmen ein Gesetz haben, sondern alle Unternehmen, die börsennotiert sind, an irgendeiner Börse in Deutschland und nicht nur im DAX, sondern wirklich an allen Börsen und die mitbestimmt sind, also mehr als 500 Beschäftigte haben, die die Zielgrößen schon kennen, die sollen zum Beispiel eine feste Quote von 30% in den Aufsichtsräten haben. Deswegen brauchen wir für solche Forderungen die jungen Wählerinnen, die sagen, okay, ich kann dann noch morgen nicht hin. Aber wenn ich übermorgen da vielleicht sein kann oder in 10 Jahren und wir dann Vorgaben haben und wir dann eine Breitenwirkung bei Unternehmen haben, dann betrifft es eben nicht nur 105 Unternehmen, sondern mindestens 2.500 Unternehmen. Und wenn du bei 2.500 Unternehmen Bewegung in der Führung im Aufsichtsrat hast, dann gehe ich davon aus, dann werden auch viele Unternehmen in den anderen oder in den Ebenen darunter sehr viel mehr tun und tun müssen. Bei 105, da sagt jeder, die 105 schaffen das schon und wir brauchen uns nicht mehr zu kümmern. Aber bei 2.500, dann würde ich sagen, dann greift wirklich schon ein ganz anderer Motor und der macht es für junge Frauen, die in ein Unternehmen einsteigen wollen und die eben auch die Vereinbarkeit ihrer Karriereplanung mit ihrem Privatleben und besser vereinbaren wollen. Schon ist extrem wichtig, dass oben auch Frauen sind, die selber auch Kinder haben und genau diese Doppelbelastung, und das haben wir jetzt ja durch Homeoffice alles nochmal wieder gespiegelt bekommen, die diese Doppelbelastung auch viel besser verstehen. Weil die Männer verstehen die natürlich auch, aber immer aus ihrer Sicht. Und viele von den Männern hatten ihre Frauen zu Hause, da haben sie ein großes Verständnis. Die sind häufig erst aufgewacht, wenn ihre Töchter auf einmal nicht mehr so in ihren Karrieren weiterkamen, wo sie doch die besten Schulen der Welt hatten, wo sie wirklich Einstiegsmöglichkeiten, Sondergleichen haben und dann in Routinen von anderen Unternehmen auf einmal genauso festgefahren sind wie viele namenlose andere junge Frauen, die doch leicht verzweifelt waren, dass so schnell die Kollegen an ihnen vorbeiziehen, ohne dass die mehr leisten.
Also die Arbeit, die ihr jetzt tut, die können wir unterstützen durch unser Wählen, auch als junge Person. Und wir wählen etwas, was vielleicht nicht heute für uns wichtig ist, aber auf jeden Fall für unsere Zukunft.
Ja, und wir wissen ja auch gar nicht, das ist ja, Antonia, wir wissen ja gar nicht, was kriegen wir mit von unseren Forderungen in den nächsten Koalitionsvertrag gebracht. Und es kann ja auch sein, wir haben ja bei der Berliner Erklärung, komme ich gleich nochmal drauf, welche Forderungen wir haben. Da haben wir ja mehr als 2030 als Ziel, Parität. Weil wir sagen, okay, wir gehen in Schritten, wir wollen jetzt bei den Aufsichtsräten die 30 kennen, auf 40 erhöhen, weil die bei 30 stehen bleiben. Die erfüllen zwar die gesetzlichen, sagen wir, Vorgaben, aber machen auch keinen Schritt zu viel. Und die anderen, die das noch nicht so geübt hatten, die kriegen die 30. Aber 2030 hätten wir gerne Parität. Und das nicht nur in der Privatwirtschaft. Wir haben ja auch viele junge Wählerinnen, die wollen in den Kunstbereich rein. Die wollen in die Wissenschaft rein. Die wollen in die Kultur rein. Die wollen in die Medizin rein. Und wenn du dir alle diese Bereiche anschaust, nicht immer nur die börsennotierten Unternehmen, die so exponiert sind und Medien sind. Wenn du dir aber alle anderen Bereiche anguckst, die wollen auch in den Rechts- und Justizbereich rein. Da sind extrem viele junge Frauen, die das studieren, aber wie viele von denen dann nachher oben oder so weit kommen, dass sie mitgestalten können? Ich glaube, das ist ja so, was mich immer antreibt. Was ist denn eigentlich schon auch eine, sagen wir, eine Ebene, wo ich mit was entwickeln kann, wo ich mitgestalten kann?
Mhm. Wo wir was verändern können, ja.
Und das ist doch der Punkt. Und deswegen sollte man sich das angucken und nicht sagen, okay, das in den nächsten 4 Jahren interessiert es mich nicht zwingend, aber von denen, die jetzt Jungwählerinnen sind, die werden in 10 Jahren oder in 9 Jahren bestimmt so weit sein, dass sie Entscheidungen treffen und sagen, da habe ich auch mit meiner Stimme hingewirkt und dazu auch beigetragen, dass so der Druck auch ein höherer wird und nicht nur, weißt du, so ein paar versprengte Frauenverbände und dann die Tanten von FIDA, die da keine Ruhe geben, sondern dass es klar ist, dass dieses Thema Chancengerechtigkeit im weitesten Sinne, sei es eben wirklich über die beruflichen Chancen, sei es auch das Thema, was ja für alle total wichtig ist und wo viel Aufmerksamkeit und Streit auch gegeben hat bei dem Thema Parität in Parlamenten. Ja, wir haben 2 Bundesländer gehabt, Brandenburg und Thüringen, die haben gejubelt und zu Recht, dass sie ein Gesetz haben und dann sind die Gesetze einkassiert worden, weil sie gesagt haben, es sei halt nicht rechtens und Parlamente oder Parteien sind ja auch nochmal abgesichert und Parteienrecht geht über den Artikel 3 hinaus, wo ich immer sage, ich weiß gar nicht genau, welcher Artikel eigentlich mehr Gewicht hat in unserem Grundgesetz. Aber das ist, glaube ich, das Spannende daran, dass die Erstwählerinnen sich wirklich angucken, wo will ich an welcher Etappe sein und was kann ich heute auch schon mitbewegen, dass ich weiß, das kann noch eine Weile dauern, das kann auch noch 2 Wahlen dauern, aber dass ich weiß, dass das für mich ein Thema und ein Gebiet ist, wo ich auch dranbleibe. Das Gleiche ist ja mit Klima auch. Wir werden nicht alle Klimavorgaben, die dringend und zwingend notwendig. Aber das Thema zu verfolgen und zu sagen, okay, was machen auch die Parteien aus ihren Wahlversprechen?
Ja.
Das ist, glaube ich, was ich gerne so rüberbringen möchte oder mehr rüberbringen möchte, weil ich finde, es ist so wichtig, dass wir alle mitwirken.
Ja. Du hast ja jetzt gerade auch noch was gesagt, das wollte ich vorhin schon mal aufgreifen. Du hast gesagt, was machen die Parteien aus ihren Wahlversprechen? Und vorher hast du einmal gesagt, wir wissen ja gar nicht, was an unseren Forderungen dann tatsächlich im Koalitionsvertrag aufkommt. Würdest du sagen, inwieweit eure Forderungen tatsächlich irgendwo Platz finden im Koalitionsvertrag, hängt auch davon ab, welche Parteien am Ende dann in den Verhandlungen sitzen?
Ja. Wir hatten ja die Forderung von 2017, hatten wir ja auch mit den Spitzenkandidaten, waren also dabei Kramp-Karrenbauer und. Und die hat verstanden, Aktionsplan muss sein, weil sie da ja auch nochmal anders mitwirken konnte. Die Linken haben uns, eigentlich sagen die uns immer, seitdem wir sie ihnen im Dialog sind, eure Forderungen von jetzt der Berliner Erklärung, wir gehen mit unseren Forderungen viel weiter. Und wir hatten ja auch jetzt mit der Gruppe der 21 Initiatoren, die wir jetzt haben, und wir haben 20 verbündete Verbände, aber die Initiatoren sind jetzt 21, waren wir ja schon bei dem Parteivorsitzenden von den Linken und die hat das auch wieder gesagt. Ich sage, ja, es ist natürlich auch einfacher, Forderungen als Partei zu formulieren, wenn man wahrscheinlich doch die größere Aussicht auf eine Oppositionsposition hat. Wenn du in die Regierung gehst, bist du immer was anderes. Solange du Opposition bist, kannst du viel fordern. Eine Regierung musst du ja auch immer das Mögliche oder das, was machbar ist, dann ausloten. Und für uns war es in 2017, haben wir die Forderung vorher mit den Parteien diskutiert, haben dann gesehen, dann gab es ja die Jamaika-Verhandlungen, die dann geplatzt sind. Und dann gab es wieder die Verbindung, also CDU, CSU und SPD. Und dann hatten wir wieder Treffen auch mit den Vertreterinnen und Vertretern von den Parteien, um nochmal zu sagen, also wir erwarten, mal so, von den Forderungen, die wir haben, ist total wichtig, das, was passiert bei eben Frauen in Führung, ist total wichtig, das, was passiert beim Aktionsplan, ist total wichtig, dass es ein Bundesinstitut für Gleichstellung gibt und. Und von daher waren auch Teile unserer Forderungen, sind auch aufgenommen worden. Und deswegen ist es jetzt so wichtig, sich die Wahlprogramme anzugucken, weil die Wahlprogramme geben ja schon so einen Rahmen wieder, in dem sich dann die Parteien entsprechend bewegen werden. Und wir hatten Vorgespräche auch mit Vertreterinnen und Vertretern der Grünen und auch der SPD, wo wir gesagt haben, also es ist ganz wunderbar, wenn es eine Querschnittsaufgabe, was ich eben schon mal gesagt habe, Querschnittsaufgabe ist großartig, aber Querschnittsaufgabe ist ja noch lange nicht das explizit, was ihr da tun wollt. Und mich muss jetzt, oder wir müssen jetzt uns auch noch genau anschauen. Wir haben in 3 Wochen haben wir einen Termin mit Vertretern der Grünen und dann haben wir, glaube ich, schon Vertreter von der FDP. Wir brauchen noch Termine mit CDU und SPD. Und deswegen ist es da so wichtig, auch auszuloten, wo stehen Sie, wo kommen Sie her, was haben Sie beim letzten Mal, wo sind Sie mitgegangen und wie weit würden Sie beim nächsten Mal gehen, weil dieses Führungspositionengesetz 2, was wir jetzt ja haben, hat sie ja in den ersten Rahmenvorstellungen, gab es ja auch nochmal eine Ausweitung der Aufsichtsratsquote auf alle vollen Mitbestimmten. Dann wären das nicht, war das börsennotiert weggefallen und das wären zumindest 600 Unternehmen gewesen, was irgendwo großartig gewesen wäre. Nur dann wäre unsere Forderung, die wir ja eigentlich schon seit 2017 mindestens 30% für alle börsennotierten oder Mitbestimmten, also alle, die an der Börse sind oder nur mehr als 500 Beschäftigte haben, was eben diese Größenordnung von 2.500 ist, wäre ja ganz schwer nochmal durchzusetzen gewesen. Weißt du, wenn du gerade ein Gesetz hast, was verabschiedet ist, aber noch nicht mal in Kraft getreten ist und du kommst schon mit einer neuen Ebene drüber, dann sagen die doch, das haben wir ja nun beim letzten Mal Herrn Herrmann von der CSU gehört, als 2017, lass doch das Gesetz erstmal wirken. Lass doch erstmal gucken, was es bringt. Das wird man uns jetzt genauso sagen. Jetzt haben wir doch die Mindestbeteiligungsgebot, kleine Vorstandsquote. Aber für die Aufsichtsräte, lass doch erstmal gucken. Aber für die Aufsichtsräte ja nichts vorgesehen ist, bis auf die Aufsichtsräte der öffentlichen Unternehmen, ist natürlich das ziemlich wichtig, dass jetzt die Forderungen der Aufsichtsräte, der Privatwirtschaft, der Kultur und, dass das Thema ein sehr zentrales Thema für uns wird. Aber wir haben jetzt ja, und das war vorhin ja deine Frage gewesen, wir haben jetzt nur noch 4 Forderungen, einmal wieder Parität, aber in allen Bereichen und die Parität bis 30. Wir haben Entgelttransparenz und gleiche Arbeitsbedingungen, weil wir auch gesehen haben, wie sich das verändert hat. Wir haben Gleichstellung auch als Leitprinzip über alles, was eben vom Bund ist, sei es beim Budget, sei es bei allen Gesetzen, whatever, beim Gender Budgeting, dass geguckt wird, wie viele Frauen oder was wird wie viele Frauen partizipieren auch von diesen Gesetzen und. Und wir haben den 4. Punkt, und das ist ja eigentlich der, finde ich, der erschütterndste Punkt. Die anderen Forderungen sind ja fast bekannt, dass wir eben auch fordern müssen. Nicht jetzt müssen, weil es die Realität abbildet, eben dass ein Leben frei von Gewalt für alle Frauen. Und das finde ich so erschreckend, dass das heute im Jahre 2021
immer noch sein muss, ja.
Das ist wirklich das, was viele auch wieder eint. Und da würde ich sagen, sind auch für viele junge Frauen ist das Thema wirklich extrem wichtig. Und wir haben natürlich bei diesen gleichen Arbeitsbedingungen, gucken wir auch genau hin, nicht genau hin, aber Thema Digitalisierung, Thema weibliche Startups, haushaltsnahe Dienstleistungen. Und was ich immer, das hatten wir im letzten Mal schon, aber was total wichtig ist, ist das Thema zum Beispiel, warum gibt es an den Schulen kein Fach Lebensökonomie? Wir haben so viel, relativ viel theoretische Sachen, aber sagen wir, wie geht es wirklich im ganz normalen Berufsleben oder, das wird an den Schulen bis dato noch sehr wenig eigentlich gelernt und unterstützt.
Eine letzte Frage, die stelle ich allen Interviews, musst du natürlich nicht beantworten, aber das ist natürlich der Name unseres Podcasts. Was willst du eigentlich?
Ich will die Partei, die meinen Forderungen am nächsten kommt. Und wenn sie die Forderung nicht umsetzt, dann wäre ich ziemlich enttäuscht. Aber das ist wirklich, meine Forderungen müssen sich abbilden in den Wahlprogrammen. Was rauskommt, wissen wir, Koalition, es ist auch wieder ein Ballonspiel. Aber ich wähle nie taktisch.
Dann bedanke ich mich. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Du hast wahnsinnig viel erzählt. Ich bin gespannt, das alles zusammenzuschneiden. Und vielen, vielen Dank, Monika.
Ja. Okay, Liebe, bis dann.
Ja.
Tschüss.
Tschüss. Das war das Interview. Mir hat es total viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und wenn ihr noch mehr erläuternde Informationen und einfach vertiefende Informationen, vor allem auch zu den Wahlprogrammen, hören wollt, dann hört ihr am besten nochmal unsere ganze Folge zum Thema Frauenrechte in Deutschland. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.
Das war
Was willst du eigentlich?
Mit Vic und Toni.
Hast du noch Fragen, Anmerkungen oder Liebesbriefe?
Dann schreib uns doch einfach eine E-Mail oder auf Instagram.